Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort für den heutigen Sonntag finden wir in Römer 6, die Verse 3 bis 8. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wir sind mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Herr, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Liebe Gemeinde, ich habe in meinem Leben ja schon sehr, sehr viele Stunden auf Baustellen verbracht. Und einer der Standardsprüche dort, an die ich mich noch recht gut erinnere, ist: Sieh zu, der Tag ist kurz. Und nach meinem Zeitplan ist für die Predigt ja auch nur ein Zeitraum von 20 Minuten vorgesehen. Und da denke ich mir jetzt am besten keine Zeit mit einer seichten Einleitung verdrallern, sondern gleich in medias res. Im heutigen Lehrtext dreht sich ja alles um die Taufe und deren Konsequenzen. Auch wenn ich das nicht von jedem weiß, vermute ich, dass die meisten von uns getauft sind. Aber um ganz sicher zu gehen, würde ich gern ein winziges interaktives Element in die Predigt einbauen. Ich möchte die, die getauft sind, gleich bitten, einmal kurz die rechte Hand aufs Herz zu legen. Das wäre recht unauffällig und ich hätte dann von hier vorne einen ganz guten Überblick und könnte in der Folge die Predigt danach ein wenig ausrichten. Also, wenn alle, die getauft sind, einmal kurz... Dankeschön. Es waren auf jeden Fall die meisten, genau gezählt habe ich nicht. Wir wissen ja, sagt Paulus, dass durch die Taufe der alte Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei von Sünde. Und nun frage ich Sie, also alle, die getauft sind, ist das bei Ihnen so? Ist bei Ihnen der Leib der Sünde gestorben? Sind Sie frei geworden von der Sünde? Wer das für sich aus vollem Herzen bestätigen kann, den oder die würde ich nochmal bitten, also ganz dezent ein kurzes Handzeichen, rechte Hand zum Herzen. Das wäre jetzt komisch. Also haben wir ein Problem. Aus Sicht der Statistiker sind wir vielleicht nicht repräsentativ. Aber augenscheinlich haben die Worte des Paulus mit unserem Leben, mit unserer Lebenswirklichkeit gar nichts zu tun. Sind nicht wahr. Da muss man sich ja schon fragen, welchen Sinn macht das denn eigentlich, sich mit einem Text auseinanderzusetzen, der nichts mit unserem Leben zu tun hat, der Quatsch ist. Ist das nicht Verschwendung wertvoller Lebenszeit? Ich schlage vor, wir machen mal einen kurzen Break. Und dann kann sich das jede und jeder für sich nochmal überlegen, ob sie sich das wirklich antun wollen. Als Verwaltungsmitarbeiter versuche ich mich ja immer auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Ich bin auch auf diese Eventualität vorbereitet gewesen und habe deshalb für diese kurze Pause des Nachdenkens ein Lied mitgebracht und würde bitten, das einmal einzuspielen.
This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? To follow my conscience, and I'll do whatever I can, but it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Da bin ich jetzt aber froh, dass wir keine Verluste zu verzeichnen haben. Wir sind ja heute eh nicht ganz so viel. Ich bin im Übrigen zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Ich glaube, es macht Sinn. Ich weiß nicht, wie aufmerksam Sie das Lied gehört haben oder ob Sie noch ein wenig Ihren Gedanken nachgehangen haben. Das ist ja beides okay. Which side are you on, boys? Das ist ein klassisches Lied der amerikanischen Arbeiterbewegung. Ich persönlich mache ja Arbeiterlieder sehr gern. Vielleicht sind sie jetzt nicht unbedingt ein musikalischer Hochgenuss, aber sie sind schnörkellos, offen, direkt, kraftvoll und ehrlich. Zumindest ehrlich gemeint. Vermutlich hat es auch damit zu tun, dass ich als Arbeiterkind in einer großen, hässlichen, westdeutschen Industriestadt aufgewachsen bin. Bei uns, da gab es ganz viel Maschinenbau, Stahlwerke und vor allem Chemie. Und wenn ich so an meine Klassenkameraden oder Freunde zurückdenke, wir waren eigentlich fast alle Arbeiterkinder. Das prägt natürlich. Das ist meine ganz persönliche Geschichte und Geschichte ist wirkmächtig. Kein Wunder, dass ich Arbeiterlieder mag. Which Side Are You On, Boys? Entstand in den 1930er Jahren in Kentucky. Dort herrschte damals ein erbitterter, gewaltsamer Arbeitskampf der Bergleute mit den dortigen Minenbesitzern. Und die Minenbesitzer haben auch nicht davor zurückgeschreckt, eine korrupte Polizei und andere Staatsorgane vor ihren Karren zu spannen, sind auf höchst illegale und übelste, brutale Weise gegen die Arbeiter vorgegangen. Die Stimmung war explosiv, zum Zerreißen gespannt. Das war Krieg ohne Kriegserklärung. Und die entscheidende Frage, die wichtigste Frage, die damals gestellt wurde, war: Which side are you on? Auf welcher Seite stehst du? Ja, wenn das mal so einfach wäre. Kann man eine solche Frage überhaupt beantworten? Hat man uns nicht beigebracht, dass es Schwarz und Weiß nicht gibt? Dass alles unterschiedlich helle oder dunkle Grautöne sind? Man muss doch die Interessenlagen aller verstehen und berücksichtigen und dann zu einem irgendwie angemessenen Ausgleich kommen. Ja, das ist wohl so. Bei 95-98% der Fragen, die uns das Leben stellt, ist das so. Aber da sind noch die 2-5% der anderen Fragen. Und da muss man sich klar positionieren. Which side are you on, boys? Wenn man als junger Mann in Donbass aufgewachsen ist, dann muss man sich jetzt entscheiden. Kämpfe ich auf der Seite der Separatisten oder der Ukraine? Da gibt es kein Dazwischen mehr. Beziehungsweise, wer sich nicht entscheidet, wird frisch zwischen den Fronten zermahlen werden. Im Deutschland der frühen 30er, da musste man sich entscheiden. Für die Demokratie oder für die Diktatur? Sicher, einige haben es nicht getan. Aber die sind dann eines Morgens aufgewacht in einer Nazi-Diktatur, die zu einer Nazi-Tyrannei wurde. Und dann gab es kein Zurück mehr. Da war es zu spät. Sie hätten sich vorher entscheiden müssen. Which side are you on? Und bei Gott? Bei Gott, da ist das auch so. Da muss man sich entscheiden. Und die Taufe, von der Paulus hier spricht, so wir sie denn ernst nehmen, das ist eine klare Positionierung. Und wer diese Entscheidung getroffen hat oder bestätigt hat, wir haben ja die Kindertaufe, der ist logischerweise frei von Sünde. Die Tatsache, dass es uns schwerfällt, das einfach annehmen zu können, liegt vermutlich in unserer Geschichte. Und Geschichte ist wirkmächtig. In ihnen sind Gefühle, Ideen, Gedankenkonstrukte, Lebenseinstellungen, von denen sie gar nichts ahnen, die ihnen überhaupt nicht bewusst sind, einfach aufgrund ihrer Geschichte. Und mit dem Verständnis des Begriffes Sünde geht es uns allen vermutlich sehr ähnlich, weil wir da eine ähnliche Geschichte haben. Und da muss man der Kirche jetzt leider schwere Vorwürfe machen. Aus ganz egozentrischen, machtideologischen Gründen hat sie einen Sündenbegriff kreiert, der den Versuch darstellt, menschliches Verhalten einzustufen und zu reglementieren. Und das auf der Grundlage der Bibel. Etwas prägnanter, die wollten uns steuern und beherrschen. Der Begriff Sünde wurde auf einzelne unerwünschte Verhaltensweisen fokussiert. Da wurde ein ganz kompliziertes Geflecht geschaffen mit Todsünden, schweren Sünden, lässlichen Sünden. Und das hat funktioniert. Das hat super funktioniert. Über Jahrhunderte. Alle, wirklich alle waren davon überzeugt, dass das genau so ist. Bis irgendwann ein Martin Luther kam und gesagt hat, also ich lese das irgendwie anders. Ich verstehe unter Sünde jetzt weniger das einzelne konkrete Fehlverhalten, eher so einen Grundzustand. Einen Grundzustand, in dem sich der Mensch von Gott entfernt hat und sich von ihm wegorientiert. Und obwohl Luther das so klar und prägnant formuliert hat, ist auch in der evangelischen Kirche der Begriff Sünde vor allem mit dem einzelnen konkreten Fehlverhalten gleichgesetzt worden. Nun ja, die evangelische Geistlichkeit wollte halt auch gern steuern und bestimmen. Selbst unsere Alltagssprache ist von dieser Begriffsdeutung durchdrungen. Kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Das ist sündhaft teuer. Eine hässliche Bausünde der 70er Jahre. Das alles steckt in uns. Wir alle sind in dieser Tradition aufgewachsen, in der wir unter Sünde etwas anderes verstehen, als die Bibel, als Paulus hier meint. Das ist unsere Geschichte. Geschichte ist wirkmächtig. Und deshalb muss man sich das immer wieder bewusst machen, sonst kommt man da nicht raus. Paulus wusste doch auch, dass der Geist willig, aber das Fleisch schwach ist. Er hat doch ständig erlebt, wie überzeugte Christen und auch er selbst immer wieder versagt haben. Davon zeugen doch ganz viele Texte der Bibel. Und deshalb kann er das auch nur so gemeint haben, wie Luther das beschrieben hat. Auch Luther kannte dieses Spannungsfeld nur zu gut. Eins seiner Zitate macht das sehr deutlich. Der alte Adam in uns, der soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Luther hat oft an Gott gezweifelt und an dessen Gnade. Vor allem hat er an seinem persönlichen Versagen und Scheitern gelitten. Und davon war er dann überzeugt, dass er die Gnade Gottes gar nicht verdient hat. Dabei ist das vom Wortsinn her schon der totale Quatsch. Weil Gnade und Verdienen, das schließt sich ja aus. Da, wo ich mir etwas verdient habe, ist nur noch Platz für eine angemessene Gegenleistung. Aber niemals für Gnade. Aber so war Luther. So sind wir Menschen. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Gerade Menschen, die in konservativen Elternhäusern aufgewachsen sind, für die Law and Order ganz fundamentale Werte sind, ob ihnen das bewusst ist oder nicht, haben an dieser Stelle ein ganz besonderes Problem. Falls es sie tröstet, die anderen haben dafür an anderer Stelle ihre Probleme. Also das ist irgendwie verteilt. Aber hier an diesem Punkt ist es gerade für solche Menschen sehr schwierig. Jedenfalls neigen solche Menschen dazu, unter ihrem Versagen und Scheitern besonders zu leiden. Erst zweifeln sie an sich, dann zweifeln sie an Gott und der Bibel. Und manche verzweifeln dann sogar, weil sie an Gott zweifeln und das doch das absolute No-Go ist. Und wenn man dann solche Texte wie den heutigen mit einem sehr verqueren, verdrehten Verständnis des Wortes Sünde liest, dann macht es das nicht besser. Ich bin überzeugt davon, dass Gott gar kein Problem damit hat, wenn sie an ihm zweifeln. Das kann er ab. Ich glaube, es ist ihm auch relativ egal, ob wir 7, 5 oder 3-mal im Monat, in der Woche oder am Tag versagen. Auch wenn sie irgendetwas überhaupt nicht auf die Kette kriegen, das alle anderen scheinbar doch so mühelos hinbekommen, für das sie sich vielleicht verachten, wird er vermutlich sagen, so what? Ihn interessiert eine Frage, wirklich. Which side are you on? Auf welcher Seite stehst du? Und vor diesem Hintergrund ist das an sich zweifeln und an sich verzweifeln eigentlich ein richtig gutes Zeichen. Macht das doch deutlich, wo ihr Herz schlägt, wonach sie sich sehnen, auf welcher Seite sie stehen. Also wenn sie das nächste Mal an ihrem Scheitern, an ihrem Versagen verzweifeln, dann halten sie einfach kurz inne und freuen sich. Das ist ein gutes Zeichen. Sorgen sollte man sich machen, wenn einem das völlig egal ist. Da stellt sich schon die Frage, auf welcher Seite man steht. Aber ich warne Sie jetzt schon mal vor, das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Selbst ganz große Denker, Menschen, die die Welt aus den Angeln gehoben haben, im wahrsten Sinne des Wortes, brauchten Tricks, damit sie das überhaupt hinbekommen. Von Luther heißt es, er habe in diesen Phasen der tiefen Selbstzweifel und der Selbstverachtung ein Stück Kreide genommen und die Worte, ich bin getauft, ich bin getauft, vor sich auf den Tisch geschrieben. Das war sein Anker in schwerer See. Nur 3 Worte, aber eine gewaltige Bedeutung. Denn mit diesen Worten kommt zum Ausdruck, Gott selbst hat mir das Leben geschenkt. Gott will, dass ich lebe. Gott liebt mich. Gott gibt mir das Recht, so zu sein, wie ich jetzt gerade bin. Und dieses Jahr des allmächtigen Gottes, zu dir ganz persönlich, so wie du jetzt bist, in allem Gelingen und allem Versagen, das ist unverlierbar, unauflöslich, gilt ewig. Und damit gelten auch all die anderen Zusagen, die ja auch gern als Taufsprüche verwendet werden, so wie der Wochenspruch, jetzt haben wir das Bild noch da, na egal, der Wochenspruch des heutigen Sonntages. Ich habe dich bei deinem Namen berufen, du bist mein. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Diese Versprechen Gottes, die gelten dir ganz persönlich. Und dabei ist es relativ egal, wie oft du an dir selbst zweifelst, verzweifelst, was du hinbekommst oder nicht hinbekommst. Das ist weder wichtig noch zweit- oder drittrangig. Das ist maximal siebtrangig, wenn es hochkommt. Jesus Christus hat alles getan, was getan werden musste. Und er hat alles gelassen, was gelassen werden musste. Da gibt es nichts mehr, was von uns getan werden müsste. Es gibt jetzt eigentlich nur noch eine wirklich wichtige Frage. Eine Frage von zentraler Bedeutung. Which side are you on, boys and girls? Amen.